Jetzt eine Frage von einer Online-Teilnehmerin und sie schreibt, lieber Roland Nanabodi, meine Frage dreht sich um das Wiedergeburtsbewusstsein, die Karma-Formationsketten inkarnieren wieder, soweit verständlich für mich. Gibt es eine Möglichkeit, eine Inkarnation innerhalb der Vorfahren zum Beispiel zu den Enkeln zu erkennen? Beispiel: Meine Oma konnte ich nie kennenlernen, weil sie kurz nach der Geburt meiner Mutter 1945 im Alter von 22 Jahren verstorben ist. Und zwar am gleichen Tag, an dem genau 50 Jahre später unsere Tochter geboren wurde. Das hat mich stutzig gemacht. Genau am gleichen Tag? Ein Sterben und eine Geburt? Unsere Tochter wäre die Urenkelin gewesen. Könnte hier ein Zusammenhang bestehen? Falls Zeit zur Beantwortung da ist, danke ich schon mal im Voraus. Ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber ich möchte es auch nicht ausschließen. Also die Möglichkeit besteht schon. Es ist schon ein bisschen eigenartig, dass genau nach 50 Jahren, es ist ja auch nicht 49, sondern 50, und dann am gleichen Tag, wie die Oma gestorben ist, dann dieses neue Wesen da in die Welt kommt. Also, aber wie auch immer, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Inspiration, auch nochmal ganz liebevoll an die Großmutter zu denken, auch wenn man sie nicht selber kennengelernt hat, und zu versuchen, sich da auch nochmal von Herz zu Herz zu verbinden. Ja. Wir hatten ja da auch schon davon gesprochen, auch so für diese nicht inkarnierte Welt unser Bewusstsein zu öffnen und diese Möglichkeit überhaupt einmal in Betracht zu ziehen, dass da auch ein gewisser Austausch vielleicht auch möglich ist. Ja. Aber allein der Gedanke, denke ich, ist total schön, ja, dass da vielleicht irgendein Zusammenhang ist und dass der Tag eben auch irgendwie dann ganz bewusst auch begangen werden kann. So mit der Wiedergeburt, im Allgemeinen sind da vor allem die Tibeter, die sind da richtig fit, also das auch, ja, das ist da ein großer Bestandteil von ihrem Lehrdarlegen, und da gibt es ja auch immer diese Wiedergeburten von den ganz großen Rinpoches und ja, vom Dalai Lama, vom Karmapa und so, wobei beim letzten Karmapa, da war es dann so, der 16. Karmapa ist gestorben und dann sind auf einmal zwei Karmapas aufgetaucht. Und es hat, glaube ich, schon ein bisschen Verwirrung da irgendwie reingebracht in dieses ganze Inkarnationssystem. Ja, es wird auch spannend werden, wenn der Dalai Lama stirbt. Und ja, da gibt es ja jetzt schon so Tendenzen, die Chinesen haben jetzt schon so ein bisschen, dass der irgendwie vielleicht in, ja, von ihnen auch so ein bisschen einverleibt werden soll. Und, aber der Dalai Lama hat jetzt schon gesagt, dass er nicht, also dass er außerhalb wieder inkarnieren will. Also es ist da eine ziemlich spannende Geschichte im tibetischen Buddhismus. Ansonsten so wirklich eine Geschichte, die habe ich auch einmal mitbekommen, das war in Sri Lanka, wo ja, so ein junger Bub mit drei, vier Jahren, auf einmal Pali-Texte rezitiert hat, und zwar auf eine Art und Weise, wie es sonst in den ganzen Klosterkreisen nie gehört wurde. Und der hat ganz einfach auch kein Pali jemals gelernt gehabt und konnte also da lange Texte rezitieren. Er ist dann sehr, sehr bekannt geworden, ist dann ja berühmt geworden auch für sein Rezitieren und hat dann aber auch irgendwie damit auch zurechtkommen müssen, als er dann eben Pubertät kam, als er dann ja erwachsen wurde und dann immer noch so diese Fähigkeit so ihm so ja nachgehängt ist und er diese Fähigkeit dann natürlich auch irgendwann auch wieder verloren hat. Also das ist so ein Ereignis, wo ich weiß. Aber ansonsten vielleicht schon auch ein langer Zeitraum, 50 Jahre, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, alles ist möglich. Ich kann es nicht weder bestätigen noch ausschließen. Lieber Roland, da mir noch nicht alle Lieder und Mantren bekannt sind, wäre ich dankbar, wenn ich auch so ein Blatt mit Erklärungen, Übersetzungen und Erläuterungen bekommen könnte, wie du eins zu haben scheinst. Vielen Dank. Ja, wir haben da jetzt ein bisschen überlegt, wie wir es machen können, weil das ist eigentlich auch so ein bisschen eine Zusammenstellung und auch Texte, die wir auch zur Verfügung bekommen haben. Also das ist eigentlich nicht so ganz für die Veröffentlichung gedacht. Und gleichzeitig wollen wir es natürlich euch nicht vorenthalten. Jetzt haben wir überlegt, wir legen die Texte dann am letzten Tag, am Morgen raus, sodass ihr sie dann, wenn ihr wieder euer Handy vielleicht zurückerhalten habt, wenn ihr es abgegeben habt, abfotografieren könnt. Das ist eine Möglichkeit, wer das machen will. Lieber Roland, wenn man sich in der Meditation an einen Moment von Pitte aus dem Alltag intensiv erinnert, kann das eine Tür für Pitte in der Meditation sein? Absolut, absolut. Also das ist sogar eine ganz schöne Möglichkeit. Also vor allem, so wie es hier beschrieben ist, intensiv erinnert. Das bedeutet, intensiv erinnert, bedeutet, denke ich, dass dann auch das Gefühl wirklich auch da ist. Also dass das nicht nur eine kopfmäßige Geschichte ist, ja, das war aber schön damals und da hatte ich, glaube ich, das und das Gefühl dabei oder das war ein schönes Gefühl, sondern es ist natürlich wichtig, dass in dem Moment des intensiven Erinnerns dieses Gefühl auch da ist. Und dann dieses Gefühl einmal verwenden und sich dafür öffnen, sich da sozusagen einjustieren oder ausrichten oder sich dafür empfänglich machen oder diesem Gefühl die Erlaubnis geben, ja, es darf mich jetzt noch weiter durchdringen und noch weiter erfüllen und noch weiter verzaubern. Oder weiter durchtränken. Wäre vielleicht auch ganz interessant, an was für einem Körperteil dieses Gefühl auch da ist. Hat vielleicht auch mit einem Körperteil zu tun, wobei vielleicht auch im Herzbereich, dass dieses Gefühl intensiv da ist. Aber bitte auf alle Fälle verwenden. Also auch für die anderen auch einmal eine Möglichkeit. Wenn irgendwann einmal im Leben so ein ganz starkes Gefühl da, aber so ein Glücksgefühl, wo man gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist oder wo das herkommt oder was man damit machen soll. Versuchen, da wieder hinzukommen. Ja. Also ist zum Beispiel auch ein Teil von unserer Forschungsarbeit, die wir machen, dass wir ja immer wieder auf unseren Reisen auch versuchen, Kraftplätze aufzusuchen. Und diese Kraftplätze auch intensiv, wenn es irgendwie geht, intensiv zu erleben. Und wir hatten da jetzt schon wirklich auch ganz, ganz beeindruckende Erlebnisse. Gerade in Frankreich waren wir jetzt zweimal, das war ganz, ganz beeindruckend auch. Aber auch an anderen Orten. Und wenn man dann so Orte ganz, ganz intensiv erlebt, dann macht es natürlich auch einen Eindruck in unserem Geistkontinuum. Und dieser Eindruck, den können wir immer wieder auch abrufen. Und das ist eine total schöne Praxis, dass man sozusagen diese Kraftquellen, die man in Anführungszeichen äußerlich entdeckt hat und zugänglich gemacht hat, dass das dann auch Kraftquellen werden können, die man innerlich dann in sich trägt und immer wieder zugänglich machen kann. Ja? Also ganz eine schöne Praxis auch. Möchte ich euch sehr empfehlen, auch falls ihr da auch Orte kennt oder vielleicht auch den nächsten Urlaub, vielleicht gar nicht so traditionell in Urlaub fahren, sondern wirklich den Urlaub auch mal zu verwenden, um da richtig zu forschen. Ja. Also ich habe das jetzt auch vor. Ich möchte dann im Mai mich einmal ein bisschen so in Deutschland auf die Reise begeben und mal so schauen, auch so ein bisschen, wo es mich hintreibt, so dieser Intuition auch oder dieser Führung auch ein bisschen einen Raum zu geben und gleichzeitig natürlich auch vielleicht zu schauen, wo könnte da vielleicht ein Kraftplatz sein oder wo gibt es auch Kraftplätze, die auch bekannt sind. gibt es ja auch einiges in Deutschland, und dann da mal mich hinführen lassen und ja, da wieder hoffentlich mehr Zeit auch zu nehmen, das ist auch ein wichtiges Element, und dann tief reinspüren. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel in Frankreich, in der Bretagne, und ein Kanak, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist also sehr, sehr beeindruckend, wo 13 Steinreihen 4 Kilometer lang aufgereiht sind. Es sind immer alle Steine da, aber man kann es noch gut nachvollziehen, und es sind auch noch einige ganz, ganz große Steine da und teilweise auch ganze Reihen noch da. Und da haben wir einiges an Zeit verbracht und haben uns eben versucht, mit diesen Steinen, mit diesen Steinketten, mit diesen Steinreihen und mit diesem Energiefeld, das die Steine da gestalten, uns damit zu verbinden. Und da sind wir teilweise ganz gut reingekommen. Und eine Meditation, das war richtig tief, wo ich so auch so das Gefühl gehabt habe, da ist halt vollkommen mit dieser Energie dieser Steine auch zu verschmelzen. Und da war dann auch auf einmal so ein ganz anderes Bewusstsein da und eine unendliche Weite war dann auch da. Was Ähnliches hatte ich ein Jahr zuvor bei einem Dolmen auch erlebt. Also da haben wir, glaube ich, auch ein Video dazu gemacht, gell? Von beiden. Ja. Ja. Könnt ihr auch gern bei uns auf der Webseite auch nachschauen, ist auch vielleicht ein bisschen inspirierend. Ja. Und da war ich auch an dem Dolmen und das war auch so zuerst, ich konnte gar nicht hingehen, so ein Kraftfeld war um den Dolmen. Das sind so Steine, die so aufgestellt sind und oben ist dann nochmal ein Stein so drüber gelegt. Ja. Und dann bin ich erst einmal so stehen geblieben und was ihr hier auch lernt, wie man in den Wald geht, so auch so an den Stein auch zu fragen, ist es okay, wenn ich näher komme, und dann, ja, wenn das Herz weit wird, dann ist das so für mich immer die Antwort, ja, es ist okay. Ich bin dann zu dem Stein hingegangen und irgendwann, ja, bin ich auch mit den Händen an den Stein drangegangen und irgendwann eben auch den Stein so umarmt, und dann, ja, hat ein totales Verschmelzen stattgefunden und ich war mehr oder weniger weg und eine ganz andere Landschaft war auf einmal da, so eine unendliche Weite, ein zeitloses, friedliches Dasein, wo ich mir gedacht habe, wow, was haben die Steine für eine Botschaft, was haben die da abgespeichert, das ist doch unglaublich, dass man dann über die Steine wieder so einen Zugang zu so einer Zeit, zu so einer Landschaft hat, die voller Frieden ist und eben jenseits von der vielleicht Zeit- und Raumdimension, die man normalerweise kennt. Lieber Roland, vielen Dank für die Erläuterungen der Hindernisse heute. Du hast als das dritte Trägheit, Müdigkeit genannt. Welche Gegenmittel gibt es da in der Meditation? Ja, sehr interessant. Da hat jemand sehr gut aufgepasst, weil mir ist es dann danach gekommen. Bei den anderen habe ich so Gegenmittel aufgelistet oder vermittelt. Und bei der Müdigkeit und Trägheit habe ich es tatsächlich nicht gemacht. Also danke da nochmal für den Hinweis. Hier geht es noch weiter, die Vergegenwärtigung der Endlichkeit, Fragezeichen, die mich neu motiviert und meine Absicht wieder klärt. Ayakema hat, glaube ich, auch empfohlen, die Ohren zu massieren, um wacher zu werden. Hast du weitere Empfehlungen? Ja, das ist nicht von Ayakema, sondern das ist vom Buddha. Der hat dem Mahamoggallana, einem der Hauptjünger, der hatte auch so in der intensiven Zeit von seiner Praxis und diese intensive Zeit, wo er unter dem Buddha praktiziert hat, die war nur eine Woche. Also, und dann war er voll erleuchtet. Also, aber in der Woche hat er eben auch mit der Müdigkeit zu tun gehabt und der Buddha hat das gesehen und hat natürlich auch erkannt, dass dieser Mahamoggallana, dass der natürlich das Potenzial hat, sehr, sehr schnell voll durchzubrechen oder wie immer man das benennen will. Und hat ihm dann tatsächlich den Rat gegeben, die Wangen zu reiben und in Ohrläppchen zu ziehen und ins Licht zu schauen. Und ja, sodass er eben weiter dranbleiben kann und nicht die Zeit mit eben Müdigkeit vertändelt, so ein bisschen. Ja. Aber hier auch was ganz Interessantes, Gegenteil natürlich von Müdigkeit und Schläfrigkeit ist ja Wachsein. Und Wachsein ist eigentlich die Achtsamkeitspraxis. Und da wäre eben auch zu sagen, Sati, diese Klarheit, diese Achtsamkeit, dieses Dasein, das ist natürlich ein Gegenmittel auch dafür. Aber vielleicht so das stärkste Gegenmittel, und das ist hier auch erwähnt, ist die Vergegenwärtigung unserer Endlichkeit. Das ist das Kontemplieren des eigenen Todes. Und das ist etwas, wo normalerweise dann auch wieder vielleicht ein bisschen Wachheit reinkommt, uns zu vergegenwärtigen. Wir wissen nicht, wir haben keine Garantie, ob wir morgen wieder aufwachen werden. Klar, wir sind jetzt jeden Tag immer wieder aufgewacht und jetzt seit so und so vielen Jahren jeden Tag aufgewacht, aber es ist keine Garantie. Wir hören immer wieder von Menschen auch, die noch gar nicht so im fortgeschrittenen Alter sind, die am Abend ins Bett gehen, nächsten Tag nicht aufwachen. Oder man fährt vom Kurs nach Hause und hat jetzt während dem Kurs immer irgendwo so ein Drücken gespürt oder so im Kopf war ein Drücken und man geht dann zur Untersuchung, lässt sich durchleuchten und dann sagt der Arzt zu einem, ich möchte Sie mal ein bisschen auf die Seite nehmen, ich muss Ihnen da was sagen. Also, oder ich weiß nicht, wie Ärzte das machen. Sowas vermitteln finde ich ja mega schwierig auch so, da die richtigen Worte und das richtige Gefühl zu finden, wenn da so ein Befund da ist und dann fängt ja oft an so eine ganz neue Lebensphase an, wo auf einmal von einem auf den anderen Augenblick das Leben vollkommen anders wird, wir ganz andere Entscheidungen treffen müssen und uns mit Sachen auseinandersetzen müssen, wo wir vielleicht bisher verschont waren. Und da eben an solche Dinge ruhig auch zu denken, um die Dringlichkeit der Praxis vielleicht nochmal hochzubringen. Oder eben, wenn man in einem gewissen Alter ist, dann eben sich auch bewusst zu machen. Ich meine, wie gesagt, ich wäre heuer 70 Jahre, das ist ja total absehbar, wie lange ich noch zu leben habe. Und da eben immer wieder mir das auch bewusst zu machen, wofür möchte ich meine Zeit verwenden? Ja. Dass ich jetzt einen Meditationskurs verschlafe, oder so, das ist ein bisschen schade, dann die Zeit so zu verwenden. Aber auch da, wie gesagt, ein paar Tage kann das auch sein, dass Müdigkeit da ist. Und wenn man von Hamburg jetzt in die hohen Berge kommt und die frische Luft und so weiter und so fort, alles natürlich auch okay. Also jetzt da nicht irgendwie die Dringlichkeit mit sich selber Druck machen verwechseln. Aber so nochmal so ein bisschen sich selber so motivieren, aufwecken. Mensch, du hast da so eine wertvolle menschliche Geburt, da wo so viel möglich ist. Ja? Wow, verwend es. Ja? Und so immer wieder in der Meditation vielleicht auch sich da gut zureden. Oder vielleicht auch nochmal so mal sich zu überlegen, wenn wir auf dem Sterbebett, in der Situation vielleicht sogar auf dem Sterbebett liegen würden, ja? Wäre das dann nicht ein bisschen schade, dass wir jetzt so uns erinnern, da warst du damals, warst in dem Meditationskurs, aber irgendwie ist er so ein bisschen an dir vorbeigegangen. Du hast, eigentlich waren gute Anweisungen da, gute Gruppenenergie war da, aber irgendwie bist du immer wieder eingenickt. Da vielleicht einmal so ein bisschen die Dringlichkeit reinbringen. Oder manchmal hilft auch, wobei das auch nicht für alle, gerade am Morgen, dass man vielleicht heute auch einmal einen Schwarztee trinkt. Oder also das ist so bei mir auch so ein Ritual geworden. Ich weiß auch nicht, habe ich irgendwann einmal angefangen, am Morgen so Schwarztee zu trinken. Auch so irgendwie hat mir dann so den Glauben, ja, der macht mich ein bisschen wacher. Und das stimmt tatsächlich. Also ich habe so eher einen niedrigen Blutdruck und mir hilft es ein bisschen am Morgen. Ja. Manche brauchen erst einmal einen Kaffee, bevor sie überhaupt so ein bisschen in die Pötte kommen. Aber ich möchte jetzt da nicht der Fürsprecher sein für Kaffee und Schwarztee, aber schaut da, das kann vielleicht auch, wenn da Müdigkeit immer wieder sehr, sehr stark ist, vielleicht ein kleines Gegenmittel sein. Okay, dieses Wachsein, diese Achtsamkeit, diese Dabeibleiben, diese, auch diese Dringlichkeit, sich bewusst zu machen. Und da kann man ruhig auch einmal in der Meditation dann aussteigen, auch so wie ich es auch empfohlen habe mit der liebenden Güte, da aussteigen und dann erst einmal so ja, diese Art Kontemplation oder dieses Nachdenken über den Tod auch machen. Buddha hat empfohlen, jeden Tag über den eigenen Tod auch nachzudenken. Und um sich das Wertvolle eines menschlichen Lebens und eigentlich das Wertvolle eines jeden Augenblicks bewusst zu machen. Es gibt auch Traditionen, wo auch gesagt wird, jeden Atemzug so erleben, als wenn es der letzte wäre. Wir wissen nicht, wir haben keine Garantie, ob der nächste Atemzug auch noch kommen wird. Ja. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr starke Anweisung. Aber so, jeden Tag so zu verwenden, neue Wiedergeburt, neue Möglichkeit, ganzer Tag zur Verfügung, den ich verwenden kann, um mein Bewusstsein zu erweitern. Also so eine Motivation, das kann schon sehr hilfreich sein.